HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Mein Gesprächspartner ist der jüngste Gast, den ich bisher in dieser Interviewreihe hatte. Dominik Lawetzki ist 19 Jahre alt, Schüler, Gymnasiast aus dem Rheingau. Er will nächstes Jahr Abitur machen. Und er ist voll eingespannt als Aktivist bei Fridays for Future. Es ist schon bemerkenswert, was die jugendlichen Klimaschützer weltweit und in Deutschland in Bewegung gesetzt haben. Sie unterstützen jetzt die Proteste an diesem Wochenende rund um die IAA, bereiten einen sogenannten Klimastreik für den 20. September vor. Und sie warten natürlich, skeptisch, aber gespannt, auf das für kommende Woche angekündigte Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Wie tickt so einer von Fridays for Future? Was treibt ihn an und wie geht er mit Widersprüchen um? Dazu Fridays-Aktivist Dominik Lawetzki in HR Info, das Interview. Dominik, es gibt ja auch bösgläubige Menschen, die jetzt nicht so positiv über Fridays for Future denken und die könnten so eine Vorstellung haben vom typischen Fridays for Future Aktivisten. Freitag ein bisschen länger schlafen, Schule fällt ja aus, dann ein bisschen demonstrieren gehen, hinterher ermattet irgendwo in die Kissen zum Mittagsschlaf hinabsinken und abends zum Chillen fahren. Ist ja quasi kurz vorm Wochenende und vielleicht noch mit Muttis Auto. Wie sieht Ihr tatsächlicher Freitag aus?
Mein tatsächlicher Freitag sieht so aus, dass ich morgens ganz normal um 5 aufstehe.
Um 5 ist normal?
Um 5, ja, das ist normal, also für mich normal. Mhm. Dann ganz entspannt in den Tag starte, um 8 Uhr dann Deutschunterricht habe für 2 Stunden. Dann noch eine Stunde Geschichte. Dann mit relativ viel Eile mich auf den Weg mache zum Bahnhof, nach Wiesbaden fahre und dann kurz mit der Polizei spreche, mir einen Überblick mache über die Situation dort vor Ort, wenn eine Demonstration stattfindet. Und dann geht's 2 Stunden rundum mit der Demo und danach 2 Stunden Nachbesprechung. Dann abends meistens relativ früh ins Bett, denn dann bin ich ziemlich fertig.
Mhm. Was sagt eigentlich dann der Lehrer oder die Lehrerin, wenn sie doch einfach sich, ist das mit Ansage oder sind sie dann einfach weg?
Tatsächlich habe ich beim ersten Mal zu meinem Geschichtslehrer gesagt, Herr Buro, ich gehe jetzt. Und zwar gehe ich demonstrieren. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ich mag Geschichte sehr gerne. Ich weiß, er hat mich, glaube ich, auch ganz gerne im Geschichtsunterricht. Er war, glaube ich, auch nicht so happy, aber wir mussten beide mit klarkommen.
Und dann? Was hat er dann gemacht?
Dann hat er gesagt, okay. Und dann bin ich die Tür rausgegangen.
Und gab es sonst Konsequenzen mal von Seiten der Schule? Also ich habe gelesen, das Gymnasium, wo Sie sind, ist ja auch oder versucht ja sich so zur Umweltschule auch irgendwie zu mausern. Genau. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Aber gibt es gar keine Probleme mit Paukern?
Naja, das Projekt Umweltschule, das wurde ja auch erst in Arbeit genommen, als Fridays for Future aufkam. Das heißt, das war eine Konsequenz. Ich glaube, das war am 1. Februar, da fehlten dann plötzlich 70 Schülerinnen und Schüler. Da dachte sich die Schulleitung schon, oh, was machen wir denn jetzt? Wie sollen wir damit verfahren? Ich sag mal so, von Seiten meiner Lehrer gab es nie ernsthafte Konsequenzen. Es gab natürlich unentschuldigte 4 Stunden auf dem Zeugnis, aber die trage ich mit einem gewissen Stolz.
Ah ja, okay. Ich meine, es gab ja eine Kontroverse, so in den Sommerferien eigentlich, der Kultusminister hat sich da mal eingelassen, hat gesagt, ja, nach den Ferien geht lieber wieder zur Schule, jetzt wissen wir ja, was ihr wollt, etc. pp. Hat das an der Schule, bei Ihnen persönlich sicherlich nicht, sonst hätten wir Sie nicht hier als Gast, aber an der Schule Auswirkungen gehabt?
Ich glaube, das hat gar nicht so große Auswirkungen gehabt. Ich glaube, was eher Auswirkungen gehabt hat, ist, dass viele Schülerinnen und Schüler, die demonstrieren gegangen sind, vor den Ferien in der 9., 10. Klasse waren und jetzt in die Oberstufe kamen. Mhm. Und dann vielleicht auch einige Eltern ein bisschen die Reißleine gezogen haben. Das haben wir schon gemerkt. Ich habe dann auch Kontakt gehabt zu Schülerinnen und Schülern, die sagten, meine Eltern finden das jetzt nicht mehr so toll, ich soll langsam mal aufhören. Andererseits hatte ich auch Gespräche mit vor allen Dingen Schülerinnen, die meinten, meine Eltern stehen voll hinter mir und ich mache weiter. Bisher sehe ich nicht, dass es einen Abwärtstrend gibt.
Mhm. Großer Tag oder großes Wochenende, muss man ja sagen. Die internationale Automobilausstellung läuft in Frankfurt. An diesem Samstag sind größere Demonstrationen geplant, auch eine Sternfahrt von vielen, vermutlich vielen 1000 Fahrradfahrern aus allen Teilen des Landes. Wo sind Sie an diesem Samstag?
Ich hatte schon befürchtet, dass diese Frage kommt. Ich wäre natürlich sehr gerne mit dabei. Allerdings bin ich persönlich eingebunden und zwar zieht meine Freundin um und da muss gepackt werden, da müssen wir an diesem Wochenende ran.
Glauben Sie, dass die IAA, ist das der richtige Ort jetzt, sagen wir mal, auch im Sinne von Fridays for Future, da, sagen wir mal, auf die Straße zu gehen?
Ja, ich glaube, dass also die IAA steht ja sinnbildlich für diese größer, schneller, mehr PS-Mentalität, die lange Zeit in Deutschland vorherrschte, weltweit vorherrschte. Insoweit ist es sinnvoll, mal den Menschen dort zu zeigen, dass es nach unserer Auffassung so nicht weitergehen kann. Mhm. Es kann nicht immer mehr sein.
Für Sie geht das gegen das Auto oder für eine andere Mobilität?
Ich finde es immer schade, wenn man gegen was demonstriert. Ich würde immer gerne für Dinge demonstrieren. Ich demonstriere auch nicht gegen den Klimawandel oder gegen PolitikerInnen, die nichts dafür tun, Klimaschutz durchzusetzen, sondern ich demonstriere für mehr Klimaschutz. Und so würde ich auch demonstrieren für eine Mobilitätswende, die nachhaltig ist. Das heißt, nicht nur Elektro-Tretroller kurz auf die Straßen stellen, alle freuen sich eine Woche, die Verkehrsminister können einmal posieren und sind glücklich. Nein, wirklich nachhaltige Mobilität.
An diesem Wochenende, an diesem Samstag, also erstmal der große Tag der Fahrradfahrer, da kann man für eine andere Mobilität tatsächlich demonstrieren. Eine Woche später geht es ja noch sehr viel mehr zur Sache. Ja. Da wird sogar von einem Klimastreik, das ist ja auch eine internationale Veranstaltung. Ich frage Sie mal ganz persönlich, wie streiken Sie da? Steigen Sie morgens nicht aus dem Bett oder was passiert dann?
Ich steige morgens nicht aus dem Bett, weil ich erst gar nicht ins Bett komme. Mhm. Wir in Wiesbaden findet am Donnerstag eine große Aktion vom Kultusministerium statt, anlässlich der Amtschefkonferenz der Kultusminister. Wir beginnen um 18 Uhr mit einer großen Versammlung vor dem Kultusministerium mit Musik, mit politischen Reden, mit Workshops. Und dann geht das die ganze Nacht als Mahnwache weiter und morgens um 10 geht es dann in den globalen Klimastreik.
Wollen Sie sozusagen Wiesbaden oder Umgebung lahmlegen oder was haben Sie für Träume?
Naja, mein Traum ist es tatsächlich nicht, Wiesbaden lahmzulegen. Wenn Sie mich nach meinen Träumen fragen, dann wäre ich für einen großen Mentalitätswandel in der Politik, dass plötzlich alle aufstehen am Samstag und sagen, so, also jetzt Klimaschutzgesetz. Wäre natürlich schön, wenn das kommt, ja. Vor allen Dingen nicht am Samstag erst, sondern am Freitag, da soll ja auch das Klimaschutzgesetz vorgestellt werden. Vielleicht werden ja da alle meine Träume wahr.
Sie sind nun Schüler und Schüler kann immer noch relativ leicht einfach die Schule hinter sich lassen, nicht? Also ja. Was sagen Sie eigentlich Auszubildenden, die beispielsweise irgendwo in der Backstube sitzen oder irgendwo an der Werkbank oder so, die ja nicht so einfach weg können? Also der Meister würde Ihnen wahrscheinlich einiges husten. Was sagen Sie denen?
Denen würde ich sagen, sprecht mit eurem Chef. Redet mit ihm, versucht ihn zu überzeugen und vielleicht kommt ihr als Betrieb. Und es gibt auch Betriebe, die zugesagt haben, zu kommen am 20. September. Einige sogar Schulen. Also es gibt ganze Schulen, die kommen wollen. Es gibt Schulklassen, die mit ihrem POVI-Lehrer kommen. Also mit den Betreffenden sprechen, mit den Vorgesetzten sprechen und versuchen, einen Kompromiss auszuhandeln.
Man merkt Ihnen an, das Thema hat Sie echt gepackt. Wie kam es dazu? Was war der Auslöser?
Ich glaube, es fing tatsächlich an. Also ich habe das erste Mal im November von Greta Thunberg gelesen, recht spät, glaube ich.
Letztes Jahr.
Genau, letztes Jahr in einem Spiegel-Online-Artikel und dachte mir, ist ja interessant. Zu dem Zeitpunkt hatte ich Fridays for Future noch nicht auf dem Schirm und habe das dann auch ad acta gelegt. Und im Dezember habe ich dann sehr viele Berichte darüber gelesen und dachte mir, langsam wird es richtig interessant. Hier tut sich was. Ich wurde dann auch gefragt, was hältst du denn eigentlich von Fridays for Future? In Wiesbaden gab es noch lange nichts zu dem Zeitpunkt. Ich habe mal gesagt, ich weiß es noch nicht, ich muss noch drüber nachdenken. Und habe dann auch viel drüber nachgedacht und irgendwann kam ich dann zu dem für mich ganz natürlichen Schluss, dass es die richtige Entscheidung ist, sich für Klimaschutz einzusetzen und das Demonstrieren auch immer heißt, persönliche Konsequenzen zu ziehen.
Wie fanden das Ihre Eltern?
Meine Eltern haben, ja, ich weiß gar nicht, wie fanden das meine Eltern? Ich entsinne mich nicht, aber ich glaube, sie fanden es gut. Mhm. Also heute finden sie es gut, ich weiß gar nicht, wie sie es im ersten Moment fanden.
Mhm. Aber Greta war es schon.
Ob es Greta war, Greta war der Denkanstoß. Mhm. Ja, der Denkanstoß.
Ich würde Ihnen gerne eine Einspielung mal vorspielen. Das ist die Ihnen möglicherweise bekannte grüne Landesvorsitzende, Sigrid Erfurt. Sie selbst bezeichnen sich ja als kritischen Grünen. Eigentlich, was immer das, sind Sie Parteimitglied?
Ich bin Parteimitglied,
gut, ja. Aber kritischer Grüne, das muss man, glaube ich, betonen. Und mich würde gleich mal Ihre Einschätzung interessieren, was Sie zu folgender Aussage meinen.
Wir sind die Partei, die sozusagen seit jetzt bald 40 Jahren für Klimaschutz, für Umweltziele eintritt. Der Atomausstieg war kein Selbstläufer, das haben auch wir Grüne schmerzlich erfahren. Da haben viele, die mit uns für den Atomausstieg gekämpft haben, uns nachher vorgeworfen, wir seien zu langsam. Und so einen ähnlichen Prozess sehe ich jetzt auch gerade wieder. Wir haben eine stringente Linie, an der wir arbeiten und dann müssen wir Gesellschaft mitnehmen. Ich bin da überzeugt, wir sind immer noch das Original.
Tja, einverstanden. Ich meine, es ist ja ein bisschen Konkurrenz aufgekommen. Die Grünen bewegen sich sozusagen in den Strukturen, versuchen politisch was zu erreichen, geht ihnen aber nicht schnell genug.
Ich sehe da keine Konkurrenz. Die Grünen sind aber eine Partei.
Aber geht nicht schnell genug?
Uns geht es nicht schnell genug, nein. Aber der Grünen Jugend zum Beispiel geht es ja auch nicht schnell genug. Mhm. Unsere Aufgabe als Aktivistinnen und Aktivisten ist, dass wir Druck machen. Und das machen wir bei Fridays for Future. Und wenn ich mit den sogenannten Altgrünen spreche, dann sage ich natürlich, ich will ein bisschen mehr Druck, auch hier in Hessen, und ein bisschen weniger Greenwashing, mehr Grün machen. Aber das heißt ja nicht, dass ich sage, wählt nicht die Grünen, denn die machen alles falsch.
Aber Sie sind ja im POVI-Kurs. Ja. Also sagen wir mal, dass Politik auch durch Institutionen geht, dass eine Frage von Kompromissen ist, ja, dass unterschiedliche Player und Interessen natürlich im Spiel sind und dann irgendwie im besten Sinne zusammenkommen können. Das ist Ihnen doch auch klar, dass das nicht so zusammen, man kann nicht einfach Nebenblumen werfen.
Ja, das ist mir klar. Und wenn ich jetzt die analytische Funktion, also die Funktion des Analysierenden einnehmen würde, dann würde ich das genauso wie Sie sagen. Aber meine Funktion ist ja jetzt die eines Aktivisten bei Fridays for Future. Und da muss ich sagen, wir fordern X, Y und Z, und zwar jetzt. Mhm. Wenn ich sagen würde, naja, also es wäre schon ganz nett, wenn wir ein bisschen Klimaschutz machen demnächst und naja, wenn ihr es am 20. nicht schafft mit dem Klimaschutzgesetz, dann machen wir halt 2 Monate später, dann wird mich ja wirklich jeder auslachen und nicht ernst nehmen. Dann hätten sie mich ja auch nicht eingeladen heute.
In der Tat. Wir hören Dominik Lawetzki, er ist einer der Sprecher von Fridays for Future hier in Wiesbaden. Ich möchte Ihnen, Herr Lawetzki, noch einen anderen Ausschnitt vorspielen, auch aus dem politischen Umfeld, und mich würde da auch Ihre Meinung interessieren.
Jetzt muss es darum gehen, unsere wichtigste Branche und Millionen direkt und indirekt betroffener Arbeitsplätze zu schützen, meine Damen und Herren. Stattdessen aber hat die Politik dazu geführt, dass eine Hetzjagd auf die eigene Automobilindustrie stattfindet. Schon bald wird Heulen und Zähneklappern einsetzen, dann wird es keine Friday for Futures-Demonstration mehr geben, sondern Mondays for Jobs, meine Damen und Herren.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Haben Sie eine Idee, wo das herkommt?
Mir kommt es vom Ton bekannt vor. Ich vermute, es kommt von der Alternative für Deutschland.
Aus dem Deutschen Bundestag. Das war in der Haushaltsdebatte jetzt in dieser Woche. Volker Münz war das von der AfD. Naja, es geht ja nicht nur um Klimaschutz. Es geht auch um die Frage, wie man ihn gestaltet. Sprich, wie man viele 100.000 Jobs irgendwie sichert.
Naja, ich sage immer, man muss eigentlich gar nicht die Arbeitsplätze sichern. Arbeitsplätze sind mir egal, mir geht es um Arbeitskräfte. Das Argument, so rum gedacht, würde ich es verstehen. Mir geht es um die Menschen, die Arbeit verrichten. Und dass wir die nicht einfach auf der Straße liegen lassen können zugunsten des Klimas, ist ja völlig klar. Das will ja auch niemand von uns. Wir fordern nicht, dass die Menschen, die aktuell in der Kohle arbeiten, plötzlich auf der Straße sitzen. Wir fordern, dass Kohle nicht mehr abgebaut wird, dass Kohle nicht mehr verbrannt wird. Und dann ist es Aufgabe der Politik, Kompromisse zu finden, die es möglich machen, dass diese Menschen, die dort bislang gearbeitet haben, künftig einen anderen Arbeitsplatz finden. Ehrlich gesagt, ich würde dem entgegnen, was gerade eingespielt wurde. Es ist natürlich sehr einfältig zu sagen, wie es geht uns nur um Arbeitsplätze und Fridays for Future, das sind alles nur polemisierende Jugendliche, und dann mit Mondays for Jobs zu kommen, das ist sehr einfach. Klimaschutz ist allerdings sehr kompliziert, und Sie haben eben auch schon gesagt, Politik besteht aus Kompromissen. Und zu diesem Kompromiss gehört auch, dass wir nicht alle Arbeitsplätze beibehalten können, wenn wir als Gesellschaft wachsen wollen.
Stichwort AfD, es waren AfD-Vertreter, wie sieht es eigentlich aus? Man hat immer mal gesehen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit geäußert haben, es ist ja nicht nur positiver Zuspruch, da kommt ja auch viel Häme, so unter dem Motto, haben die überhaupt schon mal jemals gearbeitet, die da jetzt demonstrieren? Das ist so ein Tenor, den man hört. Wie viel Hassmails, um es mal so zu formulieren, bekommen Sie?
Das spaltet sich tatsächlich auf. Auf Instagram sind mehr die jungen Leute, da bekommen wir eher Zuspruch. Auf Twitter sind gefühlt eher politisch Gebildete, die sowieso engagiert sind, dementsprechend auch eher Zuspruch. Und auf Facebook bekommen wir wirklich, also ich bin ganz baff manchmal, 200 Wörter lange Texte, in denen uns erklärt wird, warum wir alle scheiße sind und warum wir gesteuert werden von der CIA. Und ich erinnere mich, wir haben mal eine Pressemitteilung veröffentlicht zum Schiersteiner Hafenfest und dem Feuerwerk dort. Wir haben in der Pressemitteilung kritisiert, dass das Feuerwerk trotz Dürre stattfindet. Und was darauf an Kritik kam, war, dass diese Pressemitteilung viel zu frei ist von Rechtschreibfehlern und viel zu gut geschrieben, als dass sie von Jugendlichen sein könnte. Und wir sind eindeutig gesteuert.
Ich habe hier was für Sie. Das ist die hr-info-Interviewbox. Okay. Vielleicht kennen Sie sie. Sie sind ja auch hr-info-Hörer. Da ist eine Überraschung drin. Wenn Sie sie mal aufmachen und uns ein bisschen beschreiben, was Sie sehen.
Ich bin gespannt. Oh, ich sehe ein iPad. Ja.
Ein ist iPad kein echtes.
Ja, ich sehe kein echtes iPad. Ich sehe, ist, glaube ich, ein Schokolade. Ist Schokolade ist
ein
drin?
Schokoladen-iPad.
Genau, ein Schokoladen-iPad.
Sie sind ja auch sicher ein fleißiger Nutzer des iPads oder sonstiger elektronischer Geräte.
Da haben Sie mich ertappt, ja. Ich habe auch selbst ein iPad, ja.
Sehen Sie, ich würde dazu auch mal wieder eine Einspielung geben, und ich glaube, da haben wir noch einen Punkt, der das Thema auch ein bisschen weiten könnte.
Pro Minute werden bei Google weltweit fast 4 Millionen Suchanfragen gestellt. Auf das Jahr gerechnet wird dafür so viel Strom benötigt wie vergleichsweise für die Stadt San Francisco im selben Zeitraum. Doch Google-Anfragen sind nicht das größte Übel. Besonders stromfressend ist es, wenn wir zu Hause gemütlich auf der Couch sitzen und Netflix, YouTube oder Filme in Mediatheken streamen. Also sie online anschauen, ohne sie herunterzuladen. Weil dafür in jeder Sekunde Daten mitunter quer durch die Welt geschickt werden müssen.
Im Jahr werden durch Online-Videos weltweit rund 300 Millionen Tonnen CO2 produziert. Im Vergleich: so viel stößt in einem Jahr ganz Spanien aus.
Also ehrlich gesagt, ich war ziemlich angefasst, als ich das so gehört habe in der Sendung HR Info Netzwelt. Ist Ihnen das bekannt eigentlich?
Ist mir bekannt. Ich habe mich gerade gefragt, die armen Leute, die das gerade als Podcast hören.
Ja, ein Schlag ins Gesicht. Genau, nicht? Ja. Wie gehen Sie damit um? Also ich meine, Sie machen jetzt überhaupt kein Streaming mehr, oder?
Doch, tatsächlich fehlt mir für Netflix ein bisschen die Zeit, aber Podcasts höre ich sehr gerne, auch Radio, wie Sie ja schon herausgefunden haben. Naja, muss man sich fragen, wer ist das Problem? Ich glaube nicht unbedingt, dass der Konsument das Problem ist in diesem Fall. Der sollte natürlich sich darüber bewusst sein. Insofern schön, dass Sie das darlegen. Aber das Problem ist ja auch in dem Fall tatsächlich nicht Google, sondern die Netzbetreiber, die Google nicht den Strom geben, den es nehmen könnte. Und natürlich auch Google, die ihre Monopolstellung da nicht ausnutzen und sagen, wir wollen aber nur erneuerbare Energien. Aber eigentlich ist ja dann der Weg hin zu klimafreundlicherem Googlen erneuerbare Energien.
Aber im Moment natürlich noch nicht.
Im Moment noch nicht. Das heißt, alle nicht mehr so viel googeln.
Gefolgschaft sozusagen informieren.
Ich frage mich aber, ob der Brockhaus, den ich im Regal stehen habe, den alten, ob der so viel klimafreundlicher ist. Also als mal auf Wikipedia.
Ja. Auto? 19 Jahre, haben Sie einen Führerschein?
Nein, habe ich nicht.
Wollen Sie auch nicht?
Tatsächlich keinen Führerschein. Ja. Strittiges Thema, das ist ein strittiges Thema mit meinen Eltern, weil die wollen, dass ich einen mache. Und ich sehe noch nicht, dass ich ihn brauche. Also natürlich, manchmal sitze ich im Zug und der Zug hat 2 Stunden Verspätung und ich denke mir, das ist jetzt aber ärgerlich und dann verpasse ich einen wichtigen Termin.
Oder die Schule, falls Sie mal hingehen.
Oder die Schule. Ja, allerdings, das ist so selten und ich weiß, wenn ich einen Führerschein machen würde, dann würde ich auch irgendwann Auto fahren und dann käme ich auch auf die Idee, unnötig Auto zu fahren. Das heißt, ich versuche quasi Path of Easiest Resistance, of Least Resistance zu machen und keinen Führerschein zu machen und bin dann gefeit vom Autofahren.
Burger?
Ganz schwieriges Thema. Ich habe
also geht es ja letztlich um Rindfleisch und Abholzung von Tropenwäldern etc.
Richtig, ich habe im Februar mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht, Vegetarier zu werden. Dann habe ich es versucht, ich bin gescheitert, kläglich gescheitert, weil mich auch der Burger mal angelächelt hat. Und seit Juni schaffe ich es relativ durchgehend. Ich war in Italien letzte Woche, da hatte ich einen kleinen Rückfall und musste einfach mal diesen Schinken probieren. Das gestehe ich auch ganz offen ehrlich, denn ich glaube, wir müssen alle nicht zu Dogmaten werden in diesem Thema. Also, wenn jeder Mensch ein bisschen mehr Bewusstsein hätte und vielleicht sich dieses Stück Schinken in Italien dann als puren Genuss aufsparen würde, für diesen kleinen Urlaub, ich glaube, dann wäre die Welt schon sehr viel besser.
Okay, wir müssen auch dazu sagen, Sie sind im Bus nach Italien gefahren. Das war jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Mich würde mal interessieren, Fridays for Future hat ja weltweit eine enorme Breitenwirkung und auch doch ein hohes Organisationspotenzial mittlerweile. Also wenn man an das Sommercamp denkt, hier zuletzt in Deutschland oder die Konferenz in Lausanne. Wer zahlt denn das eigentlich alles? Gibt es da Sponsoren oder wie läuft es?
Genau, Fridays for Future hat Spendenkonten und da geht sogar erstaunlich viel ein. Also da spenden Umweltschutzorganisationen, aber auch Ministerien beispielsweise. Also der meines Wissens ist ein großer Teil des Sommerkongresses vom Umweltministerium gesponsert. Das ist natürlich auch ganz geschickt. Denn einerseits bilden sich dort Menschen, Umweltbildung ist ja ein wichtiges Stichwort bei Klimaschutz. Andererseits ist das ein Treffen immenser politischer Vernetzung. Da findet sich tatsächlich immer ein Sponsor. Wir haben uns auch Gedanken gemacht hier in Wiesbaden, wie wir uns langfristig finanzieren können. Solche Veranstaltungen wie am 19. September. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir ein Spendenkonto einrichten und das alles ein bisschen institutionalisieren. Und haben das geschafft und dachten, ach, kriegen wir ein paar hundert Euro höchstens zusammen. Und zack, wir haben schon weit über 1.000 Euro.
Reine Spenden. Kommt da schon mal jemand aus der Windenergie und sagt, Mensch, ihr habt da mal einen ordentlichen Scheck?
Natürlich.
Ja, Sie auch an. Keine Bedrohung der Unabhängigkeit?
Natürlich ist es eine Bedrohung der Unabhängigkeit. Allerdings steht Fridays for Future ja prinzipiell der Windenergie positiv gegenüber. Und wir legen natürlich offen, wer an uns spendet und setzen uns damit kritisch auseinander. Mhm. Und Gegenleistungen sind sowieso tabu.
Ich habe neulich mit einer Lehrerin gesprochen, die hat eine Schule in einem sozialen Brennpunkt. Da habe ich die mal gefragt, wie macht ihr das eigentlich an eurer Schule, wenn die Leute demonstrieren gehen wollen? Da sagte die, wir haben überhaupt kein Problem damit. Das Thema gibt es bei uns nicht. Das war eine Hamburger Schule. Und dann habe ich mich gefragt, ist das eine Geschichte von Söhnen und Töchtern aus wohlhabenderen Häusern? Ist das ein bisschen auch eine Eliteveranstaltung?
Leider ja. Es gab eine Studie, mir ist gerade entfallen, es war ein wissenschaftliches Institut, das hat sich mal angeschaut, wie ist das Milieu rund um Fridays for Future aufgebaut. Das sind primär über 16-Jährige, meistens aus dem Bildungsbürgertum. Das heißt, die Eltern sind zu großen Teilen Akademikerinnen und Akademiker. Das ist leider so. Das war allerdings, glaube ich, schon immer so in Protestbewegungen, vor allen Dingen in Protestbewegungen, die sich um, in Anführungszeichen, Luxusprobleme, vermeintliche Luxusprobleme wie unser Klima kümmern. Ich meine, die APO hat sich, die 69er, die haben sich ja auch um ein Luxusproblem gekümmert, und zwar mehr Demokratie.
Wenn man das so bezeichnen will, ja.
Luxusproblem jetzt in dem Sinne, als dass es den einfachen Menschen vielleicht nicht ganz konkret betrifft. Also solange der Wasser aus dem Hahn hat, werden manche nicht auf die Straße gehen. Solange sie Brot um die Ecke bekommen, werden manche nicht auf die Straße gehen. Gesellschaft ist nicht durchpolitisiert. Das kann man sich noch so sehr wünschen. Wir hoffen, dass wir künftig mehr solcher Leute erreichen werden aus diesen Milieus. Es ist allerdings sehr, sehr schwierig. Und diese Frage mussten sich schon immer Parteien stellen, die mussten sich schon immer Bewegungen stellen, und auch wir scheitern daran.
Ein bisschen Blick in die Zukunft zum Abschluss dieses Gesprächs auch. Also solange Greta irgendwo in der Welt herumsegelt, um es mal so zu sagen, ist natürlich eine große, auch öffentliche Aufmerksamkeit gewährleistet. Haben Sie auch manchmal Angst, dass sich so eine Bewegung auch so ein bisschen auseinanderdifferenziert? Ich meine, gerade junge Leute springen ja auch gerne mal auf einen Hype auf, und dann irgendwann ist die Welle auch vorbei und dann macht man wieder was anderes. Was geht Ihnen dazu im Kopf rum?
Das kann durchaus passieren. Also es kann durchaus sein, dass wir im Januar nächsten Jahres nicht mehr bestehen als Fridays for Future. Aber trotzdem, weil sich dann, entweder weil Klimaschutz dann perfekt umgesetzt wird. Das wäre also mein Traum, um den nochmal anzusprechen. Gut. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, da bin ich Pessimist genug. Oder weil sich genug Leute gedacht haben, das bringt nichts mehr, weil sie frustriert sind, weil nichts passiert. Das ist vor allen Dingen bei jungen Menschen, da ist eine große Wahrscheinlichkeit da, dass irgendwann der Gedanke entsteht, naja, ich bin jetzt 5-mal auf die Straße gegangen und es ist immer noch nichts passiert. Wenn ich ein 6. Mal gehe, es wird auch nichts passieren. Wenn das passieren sollte, dass wir im Januar nicht mehr bestehen, dann haben wir es immerhin geschafft, sehr viele Menschen zu politisieren und an das Thema Klimaschutz heranzubringen. Und dann ist der Weg geebnet für weitere Klimaschutzbewegungen oder sogar zukünftige Politikerinnen und Politiker, die dann selbst Politik, Klimaschutzpolitik implementieren können.
Ich will auf dieses Wochenende nochmal zu sprechen kommen. Es gibt ja eine Initiative Sand im Getriebe, die an diesem Sonntag demonstrieren will. Und wir hören mal ganz kurz stellvertretend Tina Velo.
Wir werden blockieren, wir werden ganz ruhig und besonnen mit unseren Körpern blockieren diese Messe und eben damit versuchen, den Ablauf der Messe zu stören. Und uns wird keinerlei Eskalation ausgehen. Genau, und damit einfach den Messetag wohl ruinieren.
Auch legitim, diese Form. Ich meine, wir haben zwei Dinge am Samstag sozusagen. Genau. Demo, Fahrradfahrer, Sternfahrt, Sonntag Blockadeaktion.
Ich sag mal so, solange das friedlich ist, wie sie es beschrieben hat, und von den Demonstrierenden dort keinerlei Eskalation ausgeht, halte ich das für eine legitime Protestform.
Gibt es Hinweise auf eine Radikalisierung der Bewegung? Man kann ja auch manchmal sagen, okay, wenn wir merken, wir kommen nicht weiter, weil die Politik letztlich doch nicht so schnell reagiert, wie wir uns das wünschen, dann kann der eine oder andere ja auch andere Schlüsse ziehen. Wie sehen Sie das?
Sie meinen bei Fridays for Future?
Ja.
Ja, das Hinweise gibt es. Es gibt immer wieder welche, die sagen, jetzt reicht's mir hiermit. Und dann das Gute bei Klimaschutzbewegungen ist, dann gehen die nicht oder dann bleiben die nicht bei uns und sagen, wir sind jetzt der extreme Flügel in Fridays for Future. Dann gehen die einfach zu Ende Gelände oder zu Extinction Rebellion und sagen, da mache ich weiter.
Abschließende Frage, Dominik Lawetzki. Ich meine, Sie haben es eben das Stichwort schon gegeben. Sind ja einer, den man merkt, ist ja voll auch, sagen wir mal, in der Sache drin. Politik. Ist das was irgendwann perspektivisch? Im Moment sagen Sie ja, wir machen Druck von außen. Eines Tages könnte ja der Ruf an Sie kommen, willst du nicht bei uns mitmachen oder so? Ist das eine Perspektive?
Tatsächlich nicht. Die Frage wird mir häufiger gestellt. Ich habe mir die Frage selbst auch schon häufiger gestellt. Aber je mehr ich in diesen Politikbetrieb mal so reingucken kann, merke ich, dass ich eigentlich lieber die Beobachterperspektive einnehme. Für mich war früher immer Journalist ein Beruf, den ich mir gut vorstellen konnte. Mittlerweile tendiere ich eher in Richtung Politik, Wissenschaft. Und weil ich auch noch gerne erzähle und weil ich auch noch gerne erkläre, würde ich gerne in die wissenschaftliche Lehre gehen. Das ist eigentlich, und dahin dann in der Politik, also Politik, Wissenschaft.
Das war HR Info, das Interview mit Dominik Lawetzki. Er ist Sprecher der Fridays for Future-Bewegung hier in Wiesbaden. Den Podcast, weitere Informationen finden Sie auf hrinforadio.de und mein Name ist Christopher Plass.